Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz
mit Malte Asmus und Andreas Thies.
Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Anpfiff für eine neue Folge von VOI, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Barkmann. Ja, der Saisoncheck geht in die nächste Runde und das mit einer Spielgemeinschaft. Das gab's in der Bundesliga zuletzt 2017 mit der SG PSV Köln Teutonia Köppern und natürlich der SG TSV 1860 München Viktoria Berlin. Und Viktoria Berlin ist hier ein gutes Stichwort, denn die haben diese Saison wieder eine Spielgemeinschaft, diesmal mit dem PSV Köln. Und einer, der da Mitspieler ist, ist Lars Stetten. Der ist heute bei mir zu Gast. Und mit ihm möchte ich heute klären, ja, wie das Projekt überhaupt entstanden ist, welche Ziele sich das Team gesetzt hat und was das, ja, Projekt noch so mit sich bringt. Hallo Lars.
Ja, hallöchen.
Schön, dass es geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch, Jonas.
Die traditionelle Frage, wie groß ist letztlich die Vorfreude auf die Saison bei dir?
Ja, es zieht sich ja immer so ein bisschen, ne, bis es dann wirklich losgeht. Insofern, die Vorfreude ist auf alle Fälle da, weil ja, ich freue mich einfach mal wieder, alle anderen Spieler natürlich, Trainer und alle drumherum, den ganzen Stab wieder zu treffen, das macht immer Spaß, und ja, natürlich, ja, mal gucken, was da hinten rauskommt. Das ist natürlich wieder eine ganz spannende Konstellation für uns, hast du ja auch schon angekündigt, und ja, auch die Vorfreude ist groß.
Nicht nur die Vorfreude, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ihr heiß wie Frittenfett seid. Ich meine, man kann es ja bei euch Blindenfußballern ja wirklich sagen, es ist ja eine Sommerpause und eine Herbst- und eine Winterpause zugleich letztlich, weil der letzte Spieltag ist ja am 31. August oder allgemein immer im August und dann pausiert ihr ja bis zum Mai, Anfang, Mitte Mai. Und ja, das ist ja für einen Fußballer schon eine wirklich extreme, ich will nicht sagen Durststrecke, aber eine lange Zeit.
Auf alle Fälle.
Wie haltet ihr das aus?
Wie halten wir das aus? Mit dem wir konstantes Training haben und da auch ja, sozusagen natürlich ja auch dann natürlich Spielform machen können und so weiter. Dann geht die Zeit vorbei. Natürlich war sie diesmal sehr lange, weil wir auch so gut wie keine sozusagen Spielvorbereitungen hatten, indem wir gegen andere gespielt haben und sicher alles so bei uns intern viel passiert ist. Ja, insofern, die Zeit ist lang, aber man denkt immer von Woche zu Woche und auf einmal, wenn man nicht aufpasst, ist schon wieder Mai.
Über das Training bei euch werden wir gleich noch sprechen. Du hast es angesprochen, ein spannendes Projekt. Lass uns nochmal über die letzte Saison sprechen, als ihr noch als FC Viktoria Berlin an den Start ging. Ja, die hatte ja letztlich einen faden Beigeschmack. In der regulären Saison wart ihr Siebter und damit eigentlich Letzter. Und dann war ja dieses Einlagespiel geplant in Düsseldorf auf dem Burgplatz. Und Chemnitz hat ja die Reise nicht angetreten. Oder ist die Reise nicht angetreten, um es mal grammatikalisch richtig auszudrücken. Und das war ja letztlich schon der zweite Nichtantritt in Wangen. Und du weißt ja selber, dass ein zweiter Nichtantritt in der Bundesliga ohne wirklich nennbare Gründe einen Ausschuss zur Folge hat. Das heißt, sie wurden aus der Wertung genommen. Ihr wart aber letztlich so die Leidtragenden, denn ihr hattet ja den ganzen Transport nach Düsseldorf und all sowas geplant und wurde dann um das Spiel um Platz 5 gebracht. Hängt da noch so ein bisschen die Enttäuschung hinterher?
Ja, also bei manchen mehr, bei manchen weniger. Für mich persönlich war es okay. Das war ja, war natürlich vorher nicht abzusehen, dass es so kommt. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir noch das Spiel gehabt hätten. Ja, so war es ein bisschen sehr spontane Aktion und war ja auch bis fast kurz vor ein paar Sekunden, wir sind sozusagen vor diesem Eierspiel gar nicht klar, gegen wen wir überhaupt spielen. Also da wurde ja dann einfach irgendwelche Spieler zusammengewürfelt. Und das war alles ein bisschen sehr speziell. War ein bisschen schade. Wir haben damit gar nicht mehr so richtig gerechnet. Insofern kann ich da nur für mich sprechen. Und ja, ich habe das besser draus gemacht. Mehr kann man dazu nicht sagen.
War das dennoch so ein versöhnlicher Abschluss, dass ihr dennoch trotzdem noch gegen eine gemischte Mannschaft von Borussia Dortmund gespielt habt?
Ja, war es. Es war ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil wir uns ja nicht so richtig drauf einstellen konnten. Es hieß zuerst, dass wir so eine Nachwuchsmannschaft sozusagen haben, gegen die wir spielen. Und dann war es doch eine relativ professionelle, also eine gut bestückte Mannschaft, was ein bisschen die Sache ein bisschen schwierig gemacht hat. Aber natürlich, der Spaß stand im Vordergrund und das Drumherum war ja auch wirklich ganz schön. Ich denke, jeder hatte dann letztendlich dann auch seinen Spaß gehabt oder und auch dann entsprechend seine Erfahrung gehabt. Wir konnten dann ja auch mit dem Innenrahmen zum Beispiel einen Spieler einsetzen, der gar keine Spielerfahrung so hatte, also keine Ligaerfahrung und solche Sachen waren natürlich dann ganz gut.
Du hast es angesprochen, ihr habt gegen eine Mannschaft gespielt, die Qualität vorzuweisen hatte, und zwar gegen eine leicht veränderte Mannschaft von Borussia Dortmund. Es war ja so, dass im Dortmunder Tor ja einer von euch, von euren Torhütern war. Aber nichtsdestotrotz, man hat natürlich schon gemerkt, dass da ein Jonas Fuhrmann, der regelmäßig zur Nationalmannschaft fährt, ein Ted Altunbasch, der ja sowieso zum Kader dazugehört. Ich finde, ihr habt euch tatsächlich sehr gut geschlagen. Wie wichtig schätzt es denn letztlich nochmal ein, dass ihr, mal abgesehen von diesem persönlichen Abschluss, nochmal ein bisschen Spielpraxis sammeln konntet, weil ihr auch ein junges Team zur Verfügung hattet?
Ja, auf alle Fälle für jeden wichtig. Zumal ja auch diese, für der eine oder anderen auch das gar nicht so gewöhnt ist, auch an unser Nasser, wo wir halt sonst auch nicht so viele Möglichkeiten hatten, war das einfach auch gerade von der Akustik her zum Beispiel für den anderen nur eine gute Erfahrung, weil das doch was anderes ist, ob man jetzt wirklich dann jede Woche dann in der gewohnten Umgebung trainiert und dann dieser besonderen akustischen Situation sozusagen auch ausgesetzt ist, mit allem drum und dran, sei es der Boden, sei es die Zuschauer, sei es ja alles, was drumherum sich abspielt. Und es war natürlich einfach eine wichtige Erfahrung für einen anderen. Und das war gut. Das Ergebnis war dann zweitrangig.
Du hast es angesprochen, Zuschauer, der Platz. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Gefühlswelt. Wie fühlt sich das letztlich an? Vor in Düsseldorf, ich glaube, 200, 300, 400 Zuschauern zu sein. Ich kann jetzt gerade die aktuelle Zuschauerzahl nicht gerade sagen. Wie fühlt sich das für euch letztlich an?
Na, erstmal du musst dich erstmal ein bisschen reingewöhnen, weil du kommst da halt hin, du kommst dann, spielst dich sozusagen ein, während noch laut die Musik im Hintergrund läuft. Das ist natürlich schon mal kommunikativ erstmal eine Herausforderung, sozusagen, dann sich da mal schon mal einzuspielen, dann wurde es dann, bis sich dann so alles ein bisschen da beruhigt hat. Denn wie gesagt, dieser Untergrund, wo du das Gefühl hast, was da, dieses Parkett, also weiß nicht, kann man das hier gar nicht beschreiben, dieses das Gefühl, du läufst da irgendwie auf so einem
lockeren Holzboden.
Auf so einem lockeren Holzboden, ja, genau. Und das ist einfach, da musst du dich halt einfach mal auch dran gewöhnen. Und gerade, ich kenne jetzt das schon ein bisschen länger und dann passt das und man hat so seine Routinen. Aber gerade für die Leute, die halt, und für unsere Leute, die es gar nicht gewöhnt sind, sind auch einmal akustische Dinge, die auf einen da einprasseln, da braucht man schon seine Zeit. Und dann geht's einfach darum, denn schnell auch wieder in Abläufe zu kommen, die man halt kennt. Und sei es halt ein festgelegtes Aufwärmprogramm zum Beispiel, wo man dann seine Routine reinkriegt und dann seine Sicherheit auch kriegt. Einfach, dass man dann auch denn die Abstände abläuft, zum Beispiel von Bande zu Bande, um einfach ein Gefühl zu kriegen. War das natürlich eine andere, andere Geschichte ist, ob du halt solche Sachen im Training machst oder auf so einem Platz, wo du auch dich erstmal daran gewöhnen musst, auch denn die Bannen zu hören sozusagen und die Abstände einfach auch selber im Kopf sozusagen reinzukriegen.
Ja. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das Wetter ja auch so ein bisschen so ein Zünglein an der Waage war mit wechselnden Wetterbedingungen letztlich.
Genau,
war der Platz dann auch noch rutschig oder?
Ich glaube, das ging. Ich hatte mich, wenn ich mich richtig erinnern kann, es war ein bisschen windig gewesen. Der Platz war, glaube ich, in Ordnung. Zumindest kann ich mich da jetzt an, da war es, kann mich da an andere Sachen erinnern, wo es ein bisschen heftiger war, aber das war schon okay. Also wir hatten ja auch schon mal einen Spieltag in Berlin, wo bei Strömen, Regen und so weiter, das sind ja noch eine ganz andere Geschichten. Aber trotzdem ist es immer wieder eine Herausforderung bei diesen City-Spieltagen. Wenn man sich erstmal ein bisschen reingegrußt hat, dann passt das auch. Wie gesagt, ist ja auch schön und macht ja auch Spaß. Es ist aber entweder unterschiedlich, wie gut man damit auch klarkommt.
Du hast gerade eben diese Musik angesprochen, die ja an den Städtespieltagen immer gespielt wird. Ist das so ein Indiz dafür, dass das Blindenfußball noch so eine Nischensportart ist, weil viele einfach nicht wissen, damit umzugehen, insbesondere in der Spielvorbereitung, dass da vielleicht nicht gerade die lauteste Musik gespielt wird, auch wenn man natürlich Leute vielleicht in gewisser Weise unterhalten möchte?
Genau, das ist natürlich immer so eine Sache. Gut, der eine oder andere sollte auch so eine gewisse Erfahrung auf den Schritt bringen, aber man hat dann auch manchmal das Gefühl, dass dann nicht immer diese Ausgewogenheit da ist zwischen einem, sag ich mal, ein Event im weitesten Sinne, was Leute anziehen soll und wo es einfach um eine sportliche Herausforderung geht und wo beim Blindenfußball halt gewisse Dinge zu beachten sind. Ich denke, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, was das Fingerspitzengefühl angeht, aber gut, wir lernen alle dazu.
Blendet man das dann in gewisser Weise auch ab einem gewissen Zeitpunkt einfach aus?
Ja, wie gesagt, da denke ich auch, der eine oder andere kann das besser, der andere weniger, sich da fokussieren. Kriegst du hin, je nachdem, wenn du mehr Spielerfahrung hast, und das sieht man ja auch an den guten Mannschaften, die dann wirklich auch wenig Anpassungsprobleme haben, die sich sehr schnell einstellen können, dann hast du natürlich, du lernst es entsprechend, dich zu fokussieren und dann blendest du solche Achten raus, wie du es schon sagst.
Und da bleibt mir noch zu sagen, dass mir die Aussage von Nils Haupt, dem Schiedsrichterobmann in der Blindenfußball-Bundesliga, ja im Gedächtnis blieb, der ja sagte, die Blindenfußballer sehen mit den Ohren. Und das ist natürlich sehr, sehr aussagekräftig, weil ihr euch ja auf euer Gehör verlassen müsst, um euch zu orientieren. Und wenn da wirklich irgendwelche laute Musik natürlich kommt, dann fehlt euch vielleicht auch gewisserweise die Orientierung, die Balance und dann keine ordentliche Spielvorbereitung etc. pp. Und das ist natürlich alles andere als förderlich für euch. Unabhängig davon, wer es jetzt nun ist, ob ihr als jetzt als SG oder ob es St. Pauli ist oder Borussia Dortmund, da ist letztlich keinem geholfen.
Ja, es ist halt immer, wie gesagt, so eine schwierige Sache, wenn man das ist halt auch ein bisschen Erfahrungssache. Die Spielvorbereitungszeit ist ja dann unser begrenzt an so einem City-Spieltag, im Gegensatz vielleicht bei einem Vereinsspieltag teilweise, jedenfalls, wie es kommt ein bisschen drauf an, wie es getaktet ist, natürlich, aber ja, ist so, man muss sich damit auseinandersetzen und ich denke, das ist halt, wie gesagt, individuell unterschiedlich, aber es ist natürlich wichtig schon, dass da ein bisschen auch drauf geachtet wird.
Wie fällt denn letztlich dein Fazit zur vergangenen Saison aus, wenn du so ein Rundum-Fazit sprechen müsstest?
Insgesamt gut, also ich sag mal, wir müssen das ganz um verschiedene Aspekten betrachten. Ne? Also erstmal für uns sehr positiv war es, dass wir einfach wieder als eigenständige Mannschaft antreten konnten. Ich bin ja nun auch schon fast 10 Jahre dabei und ich weiß nicht, die meiste Zeit davon ist das Gefühl dabei, waren Spielgemeinschaften mit Victoria Berlin. Und das war, ist einfach natürlich einfach eine schöne Sache, dass wir dann auch wieder eigenständig antreten konnten. Das macht schon mal eine ganz andere Geschichte. Und da war denn uns von vornherein auch klar, dass die Ergebnisse erstmal in dem Sinne zweitrangig sind. Natürlich will man irgendwie, man will immer gewinnen. Aber es geht darum, auch den Erfahrung zu sammeln. Und es war schön zu sehen, einfach dann gewisse Dinge, die man vorher probiert hat, dann auch auszuprobieren. Wir hatten ja dann auch dieses eine Unentschieden gegen Dortmund, was natürlich auch ein bisschen überraschend für beide wahrscheinlich war. An solchen Dingen merkt man dann ja auch, oder das motiviert natürlich dann auch, ne? Natürlich, keiner verliert gerne und es ist aber so, und aber das war okay. Zumindest auch für mich. Und sind wir da mal ganz realistisch. Insofern, ja, klar, es waren mal, bestimmt hätten wir bei einem anderen Spiel nochmal ein Tor mehr schießen können und aber gut, es war so, es war in Ordnung. Und ja, wir haben nun mal auch dann, sag ich mal, wir haben halt ein paar Mannschaften und das werden ja immer mehr, die dann auch alle Meistertitel mitspielen können. Und der Rest, der wird ja mal, wird eher dünner. Und da war klar, dass wir dann da auch realistische Ziele haben sollten.
Daran angrenzend, du hast das 1-1 gegen Dortmund ja gerade genannt. Edis Veljković war ja damals derjenige, der einen Schuss in den letzten Sekunden ganz überraschenderweise irgendwie noch so
irgendwie reingesteuert.
Genau, über die, ich glaube, das war sogar ein Schuss, ich weiß nicht, ob von Nico Rota, der irgendwie so noch einen Fuß reingehalten hat. Das hatte ja Spielbeschreiber Felix Amrain kommentiert. Und dann gab es ja an demselben Wochenende in Hamburg ein 0-3 gegen den Gastgeber St. Pauli und ein 0-6 gegen Schalke. Habt ihr da so die brutale Seite des Blindenfußballs gemerkt, weil ihr ja das einzige Team wart, das an diesem besagten Wochenende dreimal antreten musstet, und zwar zweimal um 10 Uhr und einmal um 16 Uhr. Das hat sich natürlich jetzt in dieser Saison verändert durch den Liga-Modus, über den wir durchaus gerne auch noch sprechen können, wenn du möchtest. Aber in dem Falle war es ja wirklich so, dass ihr die einzige Mannschaft wart, die binnen kürzester Zeit dreimal antreten musstet und das gegen drei durchaus interessante Gegner.
Das merkst du halt natürlich. Also drei Spiele sind halt für so eine unerfahrene Mannschaft, wie wir es halt dann auch trotzdem sind, schwierig, weil da merkst du halt auch einen Unterschied, auch konditionell und so. Insofern gegen St. Pauli in 0-3 war wirklich auch für uns ein Achtungserfolg. Da kann man nichts sagen. Da haben wir uns ja auch lange Zeit, soweit ich mich noch erinnern kann, auch gut gehalten. Und hinten raus, dann geht halt die Puste aus. Und dann ist das eine Feine, die Tore. Und da gibt es halt der individuelle Unterschied zwischen ein, zwei Spielern, die halt einfach dann geht die Konzentration weg und dann fallen halt die Puste. Also ist ganz klar. Das ist dann hart, aber ist auch eine Erfahrung für den einen oder anderen zu sehen, okay, klar, ist halt wichtig, dass man entsprechend dann daran arbeiten kann, aber ja, das wissen wir alle, dass drei Spiele am Wochenende hart sind. Das werden wir diese Saison ja wieder, werden wir alle merken, alle Mannschaften merken. Da bin ich auch gespannt, wie der eine oder andere Mannschaft damit umgehen kann. Das ist ja durchaus eine sehr umstrittene Sache, aber ich bin gespannt.
Du redest das 0-3 gegen St. Pauli so klein. Ich meine, immerhin habt ihr gegen den letztjährigen deutschen Meister und amtierenden Vizemeister gespielt. Also, du hast angesprochen, ihr habt eine junge Truppe, die sich einfach noch entwickeln wird.
Genau. Ja. Also St. Pauli und das, wenn das bei den vielen Gesprächen, die wir ja auch führen, das wissen wir alle, wo wir, es geht den anderen Menschen genauso. Also, nein, also das haben wir schon bravourös gemacht, wie wir uns da sozusagen dagegen gestemmt haben. Und das macht einem natürlich einfach auch Spaß, wenn man dann auch merkt, okay, hier kommen Leute, wir haben hier eine Chance, ein bisschen mitzuhalten und dann einfach gegen so eine wirklich so eine eingespielte Mannschaft dann auch eine Chance hat, mitzukommen, das ist natürlich schon super. Dann weiß man, dass er auf einem guten Weg ist.
Vielen Dank vorerst, lieber Lars, für diesen tollen Einblick. Ja, nach einem kleinen Werbespot geht's dann weiter und dann sprechen wir über die angekündigte Spielgemeinschaft zwischen dem PSV Köln und Viktoria Berlin.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens. Höre jetzt alle Geschichten auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu VOI, der Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Barkmann. Und ebenfalls an meiner Seite ist mein Gast heute Lars Stetten, seines Zeichens Spieler der neuen SG PSV Köln Viktoria Berlin. Herzlich willkommen zurück, Lars.
Ja, hi zusammen.
Ich hatte ja eben gerade so die Spielgemeinschaft anklingen lassen. Was war denn letztlich der Auslöser, dass ihr eine Spielgemeinschaft eingegangen seid? Du hast es angesprochen, 2018, also vergangene Saison, wart ihr noch alleine stehend.
Genau. Also diese Saison hat sich einfach abgezeichnet, dass wir es nicht leisten können, mit einem wirklich einem Stamm von, sagen wir mal, 6 Leuten auch regelmäßig zu den Spieltagen kommen zu können. Das hängt bei uns damit zusammen, dass wir einerseits die jungen Spieler haben und andererseits die halt durch den Ramadan auch noch betroffen sind. Das ist einfach natürlich von der Spielansetzung so, dass ja die meisten Spiele in den Ferien fallen. Dazu kommt, wie gesagt, der Ramadan. Das führt einfach dazu, dass der eine oder andere Spieler bei uns gesagt hat, nee, das passt bei ihm nicht. Und das war dann relativ klar, okay, das wird sehr dünn, sozusagen, um da selber klar zu kommen. Da hatten wir natürlich 2 Optionen zu sagen, okay, spielen wir gar überhaupt die Liga oder suchen wir eine Spielgemeinschaft. Und dann auch durch den Oliver haben wir dann diese Kontakte geknüpft zu Köln, weil auch da klar war, die werden eigenständig eher schwierig haben, die Liga spielen zu können. Und ja, da, genau, dann haben wir uns natürlich noch zu sagen, dass Edis Velkovic
darüber sprechen wir gleich.
Über
das Personal sprechen wir gleich. Ich wollte gerade zum Thema Ramadan nochmal einhaken. Das hast du so wunderschön erklärt. Wie genau macht ihr es bemerkbar, dass sie dann in den Sommermonaten, dann nicht da sind? Oder wie verhält sich das bei euch?
Ja, also das ist ja auch sehr unterschiedlich, aber bei uns ist es einfach so, dass die dann auch einfach in diesem, das ist ja meistens so ungefähr einen Monat, also es ist ein Monat und aber ungefähr einen Monat, wo sie dann auch nicht beim Training einfach auch sind. Das ist natürlich dann auch individuell unterschiedlich. Wie dieser Ramadan ausgelegt wird, um da sportlich aktiv zu sein. Aber bei uns wirkt sich das halt einfach dann auch so aus, dass wir dann Spieler einfach nicht nur dann einfach dann halt nicht dabei sind. Ne? Und wir die meisten, denke ich, wissen, dass man halt so Ramadan entsprechend sich ein bisschen zurückhalten muss. Genau, trinken ist ja erlaubt, aber insofern macht das dann schon einen Unterschied. Und da wir ja auch junge Leute haben, wo die auch natürlich auch die Eltern ein bisschen was mit zu besprechen haben, ist es dann so, dass wir dann dann entsprechend nicht die Möglichkeiten haben. Denn, und so hat sich halt ergeben, dass wir auf die Spielgemeinschaft angewiesen sind.
Die Insolvenz, die letztlich Victoria Berlin vor geraumer Zeit angemeldet hat, davon seid ihr letztlich aber unbetroffen, oder?
Genau, es gab da jetzt auch ein paar Nachrichten und es wurde ein bisschen spekuliert, dass es sehr auf sich und auch auf uns Auswirkungen hat, ist letztendlich aber nicht der Fall, da wir ja schon, wir laufen natürlich so ein bisschen unter einem besonderen, in einer besonderen Sparte sozusagen mit. Und da wir, sage ich mal, finanziell davon nicht wirklich betroffen sind, von Victorias Insolvenz, war klar, dass wir auch unabhängig von diesen Gegebenheiten uns sozusagen weiter spielfähig sein werden, in welcher Form auch immer. Ja. Genau.
Ganz provokant gefragt, du hast es eben gerade angesprochen, dass ihr stolz wart oder glücklich wart, in der vergangenen Saison euch von der Spielgemeinschaft mit 1860 München zu lösen, also nicht zu lösen, sondern einfach wieder was Eigenständiges anzubieten. Ja. Ist das jetzt wiederum ein Rückschlag für euch, weil ihr wieder eine SG anbieten müsst?
Das ist, glaube ich, ja, ein Rückschlag. Also erstmal, ich freue mich, erstmal mit den Kölnern spielen zu dürfen, weil ich auch, weil ich mit die Jungs alle auch einfach mit denen Spaß mache, mit denen zu spielen. Also, man kennt sich ja schon auch ein bisschen. Das heißt, es ist auch einfach natürlich wieder eine neue Herausforderung. Natürlich ist es schöner, eigenständig zu spielen zu können. Das kann mir auch keiner erzählen, dass es nicht so ist. Aber, ja, Rückschlag. Ich sehe es nicht als unbedingt als Rückschlag, sondern es ist halt ein, es ist klar, wir sind halt auch, wie gesagt, in einer Umbruchsphase. Und das ist jetzt so, da braucht es eine Zeit wieder. Das wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das ist okay. Und Rückschlag ist ein bisschen auch Ansichtssache jetzt, wie gesagt. Ich empfinde es persönlich nicht so stark. Es kann sein, dass es anderen anders geht. Wobei wir ja, wie gesagt, auch jetzt ganz junge Spieler dabei haben, die das ja gar nicht so kennen. Also sozusagen, die haben das jetzt einmal so erlebt und die kennen jetzt auch Spielgemeinschaften zum Teil so auch noch gar nicht so doll. Und dann werden wir mal sehen, wie die Bewertung am Ende der Saison ausfällt.
Kann denn letztlich eine SG, wie sie ja in Kurzform heißt, eine Zukunft haben? Weil grundsätzlich ist es ja so, dass die in der Blindenfußball-Bundesliga nicht allzu lange Bestand haben.
Zeigen ja auch die Erfahrung, also zeigen ja die Historie, da die haben ja meistens nicht länger als 2 oder 3 Jahre zusammengespielt. Ich kann mich jedenfalls an keinen erinnern, die irgendwie länger als irgendwie 3 Jahre zusammengehalten hat.
Doch, kann ich dir sagen.
Ja,
ihr seid selber davon betroffen gewesen mit Braunschweig.
Okay, dann war das sogar länger, siehst du, dann habe ich das
4 Jahre.
Schon wieder.
4 Jahre.
Dann waren es 4 Jahre, alles klar, siehst du. So wie die Zeit vergeht, ja. Und gut, aber letztendlich, ja, ob das eine Zahl, kann ich dir nicht sagen. Also es ist jetzt so, wie es ist. Und natürlich ist immer das Ziel, entsprechend genug Spieler selber in der Mannschaft zu haben und zu entwickeln. Und da haben wir auch das Glück, dass wir noch einen auch im Petto haben, der zukünftig dann auch bei uns wieder einsatzfähig sein wird und unsere Mannschaften, dann wird sich zeigen, das hängt ja nicht nur von uns ab letztendlich, wie ob so eine Spielmannschaft denn wieder zustande kommt. Das weiß man ja auch Köln hat bestimmt auch Bestrebungen, und das weiß man ja nicht. Also soweit kann ich zumindest nicht vorausblicken.
Aber grundsätzlich freuen wir uns erstmal ja auf die am 11. Mai startende 12. Blindenfußball-Bundesliga-Saison. Ich habe, Lars, gerade mein schlaues Internet befragt und gerade mal geguckt, die beide Vereine, also sprich PSV Köln und Viktoria Berlin, liegen rund, luftlinientechnisch jedenfalls, rund 480 Kilometer entfernt. Die kürzeste Fahrtdauer rund 6 Stunden. Ist das so ein schwerwiegendes Opfer, was ihr letztendlich bringen musstet, um weiterhin in der Bundesliga vertreten zu sein?
Ein klares Ja. Also Opfer, wobei ich soweit Opfer jetzt...
Ich weiß, es war ein bisschen überspitzt formuliert, aber...
Opfer ist irgendwie ein bisschen was anderes, aber ich weiß, was du meinst. Ja, es ist weit weg. Und ja, wir haben keine gemeinsamen Training gehabt vorher. Leider eins, was angedacht war, hat leider nicht zustande gekommen. Insofern ist es sozusagen einfach aus der Not geboren. Aber ja, nun, wir haben alle Bock, halt in der Liga zu spielen, und wir wollen uns da auch nicht vor der Verantwortung sozusagen nicht drücken und auch einerseits haben wir einfach auch Lust, gegen spielstarke Mannschaften zu spielen. Und dann geht man halt sozusagen diese Dinge ein. Dann ist, ich meine, das kennen wir in München, war auch nicht gerade in der Ecke. Also das ist ja nun mal so. Wir haben nun mal nur begrenzt Spielorte in Deutschland. Wir haben nun mal nicht die Möglichkeit, jetzt einfach mal um die Ecke zu schauen, mit denen eine Spielmannschaft zu machen, ne? Also das ist halt nun mal so.
Das ist richtig. Du hast das Training gerade wunderbar angesprochen. Wie muss man sich das bei euch vorstellen als SG, die, wie eben gerade erwähnt, knappe 500 Kilometer voneinander entfernt ist und jetzt nicht irgendwie, nehmen wir jetzt mal Hamburg-Bremen, wo das irgendwie noch 100 Kilometer entfernt ist, was irgendwie noch erschwinglich wäre, sondern bei euch sind es ja wirklich 500 Kilometer, also einmal quer durch von Nord nach Mitteldeutschland.
Genau.
Wie muss man sich das vorstellen?
Wie man sich ein Training vorstellen kann. Na ja, gut, unser Training ist, wie gesagt, eigenständig. Das heißt, wir trainieren regelmäßig als Berliner Truppe. Alles Weitere, wie gesagt, hat sich noch nicht ergeben. Das wird sich dann zeigen. Das kann natürlich nicht so ein eingespieltes Team sein wie eine Mannschaft, die jede Woche trainiert, aber meine Erfahrungen auch in der SG sind, dass man, wenn man klare Rollenverteilungen hat, auch während eines Spiels, das besser funktionieren kann, als man denkt. Also da, das hängt dann auch viel von der Kommunikation dann wieder ab. Aber wenn man dann zum Beispiel, je nachdem, wie man dann so eine Mannschaft zusammenstellt, dann auch im Spiel selber, kann das gut trotzdem funktionieren. Natürlich nicht auf dem Meister, nicht auf dem Niveau, um Meister und Meisterschaft mitzuspielen, aber auf einem Niveau, um doch ganz vernünftig mithalten zu können.
Wie ist denn letztlich der Kader aufgestellt? Du hattest es eben gerade so ein bisschen anklingen lassen. Wie viele Berliner sind dabei? Wie viele Kölner sind dabei?
Genau, also wir sind aktuell, wir sind jetzt in Stolberg mit 4 Spielern und dann Berlin an da sein. Meine Erkenntnisse zufolge sind auch, glaube ich, sind auch 4 Spieler von Köln
also
dabei,
8.
Sodass wir halt, sind wir also mit 8 dabei. Und da haben wir halt mit dem Nico unseren Goalgetter, unseren Stoßstürmer, und mit Patrick, der mittlerweile auch schon Erfahrung hat, und unseren Neustarter Inram, haben wir 4 Leute und mir, und bei den Kölnern, haben wir dann auch, ich weiß, mit dem Marco und dem Dobby und so haben wir halt auch alte Hasen dabei. Insofern haben wir ein gutes Team. Und dann wird der Nasser auch noch in die Saison eingreifen später. So haben wir wirklich dann auch, genau, Mohamed habe ich noch, haben wir auch dabei, der wird voraussichtlich dann auch später in der Saison noch mit eingreifen. Und so haben wir dann auch wirklich gute Leute dabei und vor allem junge Leute dabei, was mich natürlich persönlich sehr befreut, weil es einfach super viel Spaß macht, einfach mit den jungen Jungs sozusagen zusammenzuspielen, weil da einfach so viel Entwicklungspotenzial da sind. Und es macht einfach einen Spaß, dann auch die zu sehen und ja, dann auch einfach zu sehen, was da möglich ist. Und da wird es bestimmt vielleicht auch die eine oder andere Überraschung wieder geben, hoffe ich, zu unserem Gunsten, weil wir einfach eine unbekümmerte Mannschaft sind.
Du hast gerade Nico Rota erwähnt. Ich meine, mich erinnern genau. zu können, dass Nico, jetzt müsste er 14 sein. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja. Oh, gut gehört. Genau, ja.
In den vergangenen Monaten immer bei St. Pauli zum Training war, um Spielpraxis zu bekommen. Ist das immer noch der Fall?
Ich verfolge das auch nur so halb. Also, soweit ich weiß, wenn Ferien sind, ist er, weil er halt oft in Hamburg in den Ferien sind, nutzt er halt diese zusätzlichen Trainingseinheiten, was aus meiner Seite völlig auch in Ordnung ist, weil er kommt natürlich da auch in gute Struktur rein. Das ist so, und das ist in Ordnung, und ja, insofern ist es gut, weil er braucht die Spielpraxis und wir haben ja zurzeit nur die Möglichkeit, bei uns einmal die Woche zu trainieren, und ja, dann wird sich zeigen. Auch da versuchen wir natürlich auch noch bei uns das zu optimieren, die Möglichkeiten. Wie gesagt, wir sind in der Umbruchphase und müssen halt schauen, jetzt auch da Personal, wie wir uns wieder weiter vorankommen, dass wir dann auch natürlich unser Training in dem Sinne sozusagen noch verbessern können, um da auch gerade unseren jungen Spielern natürlich eine Möglichkeit zu bieten, sich auch optimal weiterentwickeln zu können.
Ich muss dir tatsächlich zustimmen, was der FC St. Pauli in den letzten Jahren in Sachen Blindenfußball gemacht hat, da kann man als Neutraler letztlich nur den Hut ziehen. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was Wolf da mit seinen Jungs da gemacht hat. Natürlich bekommt er auch die Unterstützung, klar, aber nur weil man eine Unterstützung bekommt, wird man nicht plötzlich deutscher Meister oder jetzt knapp Vizemeister. Ja. Also, aber vielleicht ist auch sowas ja mit euch möglich. Wer weiß, in den kommenden Jahren.
Ja, wie gesagt, wie du weißt, hängt es immer von noch von wenigen Leuten ab, die dann entsprechend auch natürlich auch komplett da rein sozusagen sich damit mit aufgehen in dem Blindenfußball und die dann ihre Zeit und alles reinstecken. Also da ist Wolf natürlich ein Vorbild, was da den Einsatz angeht, und wir sind ja auch in guter Kommunikation mit Hamburg. Und ja, also da kann man sich immer, man kann von allen Mannschaften was lernen, und wir suchen natürlich da auch die Kommunikation, wie gesagt, so gut wie möglich hinzukriegen, weil wir einfach auch selber natürlich unsere Strukturen jetzt finden müssen. Dadurch, dass wir uns einfach sozusagen auch ein bisschen wieder was geändert hat.
Du hattest eben gerade den Abgang von Edis Veljkovic genannt. Mhm. Deswegen hört er auf? Darf man das wissen, erfahren?
Darf man das erfahren? Das darf man wahrscheinlich erfahren, wenn man mit ihm darüber spricht. Ich weiß nur, dass er hat ja nun auch spielt, ja, wann hat er angefangen? Er hat angefangen, bevor ich angefangen habe. Das war, soweit ich weiß, 2008. Und also eine lange Zeit, wo man, glaube ich, gut nachvollziehen kann, dass man dann auch einfach mal seine Prioritäten im Leben sich verändern. Ich bin da wenig involviert, gebe ich zu, das ist auch okay so.
Bitte? Ich sagte, du böser Mensch.
Ich bin ein böser Mensch, genau. Nein, involviert insofern, dass ich jetzt mitkriege, was da jetzt was jetzt die letztendlich im Detail irgendwelche Beweggründe sind. Ich meine, er ist jobmäßig gut eingebunden und so weiter und so fort. Aber da sind einfach Dinge, die ändern sich dann und dann ist es okay. Und jetzt ist er, wie gesagt, über 10 Jahre dabei gewesen und ja, dann war das die Entscheidung. Es war auch nicht überraschend für uns. Das war hat uns auch frühzeitig darüber in Kenntnis gesetzt. Wir wussten, was passiert. Ist alles in Ordnung. Und ja, letztendlich geht es jetzt einfach darum, mit so einen jungen Leuten halt anzugreifen.
Wie schwer fällt denn letztlich der Ausfall von Edis? Und ist es der einzige Abgang?
Edis war natürlich ein Abgezockter. Das heißt, er war immer für ein gutes Tor gut und für spektakuläre Tore sowieso. Also da kann sich der eine noch an Gelsenkirchen erinnern, wo es noch 4-4 war. Er konnte den Unterschied machen und durch seine Schussstärke und so weiter hat er natürlich eine Routine reingebracht oder eine Erfahrung reingebracht. Und jetzt geht es darum, natürlich unsere neuen Leute auch sozusagen, dass diese auffangen nach und nach. Ich bin da guter Dinge. Das wird sich ja zeigen. Wir haben letzte Saison, haben wir vielleicht auch schon gemerkt, dass sich da auch schon was getan hat. Da war ja Edis nicht der Einzige, der da auch entsprechend schon Chancen hatte. Und ich bin da ganz guter Dinge, dass das dann auch sich die Entwicklung, dass sich das dann auch für uns zeigen wird, dass es ja so ganz gut funktioniert.
Ist er denn letztlich der einzige Abgang?
Ist der einzige Abgang, ja.
Das heißt, ihr geht also mit fast unveränderten Strukturen, will ich jetzt nicht sagen, ihr habt ja eine neue Spielgemeinschaft, aber ja. auf Berliner Seite geht ihr mit fast gleichem Personal in die neue Saison.
Genau, also da hat sich jetzt insofern nicht so viel verändert. Also wie gesagt, natürlich macht schon was aus, aber wir haben auch immer viel zu verdanken, da hat er auch wirklich viel dazu beigetragen. Dass wir erfolgreich waren im Rahmen unserer Möglichkeiten und aber ja, insgesamt haben wir ja ein gewisses auch schon auch zum Teil ganz gut eingespielte Strukturen bei uns das wird sich auch zeigen.
Lass uns ein wenig über eure Ziele schnacken. Ihr habt zur letzten Saison eure Gegentore von 41 auf 27 schon mal radikal minimiert. Habt ihr euch weitere sportliche Ziele gesetzt?
Ehrlich, also jetzt offiziell als Team, ich denke, wenn wir daran anknüpfen können, an die letzte Saison, so, dann ist das gut. Wir haben jetzt da in dem Sinne, die sportlichen Ziele müssen wir halt ein bisschen zurückstecken, wie gesagt, weil wir dann auch einfach mit der Spielgemeinschaft da auch keine Erfahrungswerte haben. Ich denke, es geht einfach darum, gegen spielstarke Mannschaften so lange wie möglich gut auszusehen. Und natürlich, wenn die eine oder andere Überraschung bei runterfällt, und diese Saison haben wir ja nun genug Spiele, dann ist es natürlich umso besser. Und mehr können wir jetzt nicht erwarten, wie gesagt, für diese Saison.
Nochmal kurz zurück zum Personal, was mir tatsächlich gerade eingefallen ist, ich meine mich erinnern zu können, dass ihr, ich will sagen, ein Torhüterproblem hattet, aber da 2-3 Torhüter abgesprungen sind, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf jeden Fall wart ihr auf der Suche. Seid ihr da fündig geworden, oder?
Also wir haben mit dem Matthias, jetzt unser Stammtorwart, auf alle Fälle da auch eine sichere Bank und da sehen wir auch, wie der sich auch wahnsinnig weiterentwickelt hat. Den haben wir auf alle Fälle dabei und Thaddäus Wartenberg als Ersatztorwart bzw. als Guide. Da haben wir auch sozusagen zwei Feste im Team und wir haben den einen oder anderen mittlerweile im Training, wo auch sich noch was entwickeln kann in der Richtung. Die wir jetzt in Liga noch nicht mit dabei haben. Der Jupp, meine ich mal, hätten wir auch letzte Saison schon eingesetzt. Also wir haben da durchaus Leute und da sind wir auch dran. Ja, auf der Torwartposition, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen.
Ich glaube, das war in Düsseldorf, als er von Schiedsrichter Nils Haupt ausgewechselt wurde, weil er, ich glaube, keine Schienbeinschone anhatte.
Der Matze meinst du oder Jupp meinst du jetzt?
Ich glaube, Jupp war das. Irgendwie war ja, das. Oder keine
das kann sein, weil der einfach, ich habe es ehrlich gesagt persönlich gar nicht so mitgekriegt.
Irgendwas war das. Oder kann nicht,
da war irgendwas, ich glaube, da war Lieferung, der war doch so, da war natürlich die, das konnte die Erfahrung einfach nicht da sein. Da lief scheinbar kommunikativ irgendwas nicht ganz, sah wahrscheinlich von außen ziemlich komisch aus. Das kann sein, habe ich persönlich, wie gesagt, gar nicht so mitgekriegt.
Ja, vor allem, weil er kurz zuvor eingewechselt wurde. Das macht es halt sehr, ja, tatsächlich sehr, sehr komisch. Aber ihr habt draus gelernt, er hat draus gelernt. Was ist draus gelernt? Ich meine, hinterher kann man letztlich drüber lachen.
Richtig.
Also halb so wild. Lass uns noch weiter bei den Zielen bleiben. Was kann man denn von euch erwarten? Du hast angesprochen, ihr habt großes Potenzial. Aber reicht es denn auch zu mehr als, ich sag mal, den letzten Platz in der regulären Saison? Wollt ihr denn schon die Mannschaften davor angreifen?
Naja, schauen wir uns jetzt mal die Mannschaften an. Wen haben wir? Wir haben Dortmund dabei, wir haben Schalke dabei, wir haben Stuttgart dabei, Marburg und St. Pauli. Wahrscheinlich, ich habe jetzt auch da noch nicht genauer reingehorcht, aber ich denke, wahrscheinlich alle Mannschaften haben auch Ambitionen Richtung Meisterschaft angemeldet, mehr oder weniger. Zumindest sind alle in der Lage, zumindest die meisten davon in der Lage, auch um die Meisterschaft mitzuspielen. Ich glaube, da sollten wir den Ball flach halten. Wenn wir da nicht letzter werden, dann wäre das für uns sehr positiv. Ich persönlich bin da aber, dafür bin ich zu sehr Realist, als zu sagen, alles andere wäre eine Überraschung. Ja? Also da brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie jetzt was in die Welt bringen, zu sagen, okay, wir spielen jetzt hier irgendwie mit Mittelfeld mit oder irgendwas. Nein, das ist halt eine Erfahrungssaison. Und vielleicht irre ich mich auch, das würde mich freuen. Aber ich glaube, ja, es geht darum, dass wir bei dem einen oder anderen Spiel, in der einen oder anderen wie letzte Saison, auch mal ein bisschen ärgern können und dann ist es gut.
Wäre das so ein kleiner Traum für dich, mal weg über das Ärgern zu kommen und mal jetzt die Meisterschaftsambition anzumelden, aber doch vielleicht mal das Spiel um Platz 3 beschreiten zu dürfen?
Persönlich meinst du?
Ja, ja, klar.
Ja, ja, also ein Traum wäre für mich, wenn ich mitkriegen würde, dass ja wir als Mannschaft natürlich nochmal in den erweiterten Kreis mit reinkommen können. Das ist natürlich eine Sache, die jetzt, wie gesagt, in Entwicklung ist. Ich hatte ich hatte schon meinen Traum, sozusagen meinen persönlichen Traum, in meiner Fußballzeit sozusagen, meine 10 Jahre, ich durfte schon mal gegen Marburg gewinnen. das war sozusagen schon ein Traum, den ich mir sozusagen in meinen Jahren erfüllt habe, aber natürlich wollen wir als Mannschaft da auch noch weiterkommen und wäre natürlich ein Traum, wenn wir natürlich auch da in den erweiterten Kreis reinkommen können, aber wie gesagt, das ist noch eine Sache. Da müssen wir noch, das ist harte Arbeit und da müssen wir dran arbeiten und aber möglich ist es natürlich.
Persönliche Meinung, wie findest du den neuen Modus mit Hin- und Rückrunde?
Da habe ich ein bisschen, das kann man schlecht in einer Satz, also grundsätzlich finde ich es gut, wenn wir mehrere Spiele haben, also oder mehr Spiele haben. Ich finde es etwas problematisch, da es ja, wie gesagt, es ist ja so ein bisschen aus der Not geboren. so nach dem Prinzip, in normaler Modus wäre zu wenig Spiele. Und das heißt also, wir haben jetzt Hin- und Rückrunde, das heißt, es ist, damit auch ein bisschen was geboten wird. Und jetzt haben wir natürlich einen unfassbar engen Plan. So von Mai bis Ende August. Ich glaube noch nie, dass sozusagen in so einer kurzen Zeit so viele Spiele gespielt worden sind. Finde ich persönlich sehr problematisch. Ja, wie gesagt, das ist, ich weiß nicht, ob es der Qualität, ob es unbedingt die Qualität verbessert. Ich bin ja, da mache ich auch keinen Hehl raus, ein jemand, der einfach dafür ist, dass so eine Saison einfach länger dauert. Und ich sehe da auch keine guten Argumente, warum es nicht sein sollte. Warum eine Saison nicht früher anfangen kann und eine Saison später aufhören kann. Oder warum man da auch nicht irgendwie noch die anderen Monate nutzen kann. Das hängt, wie gesagt, von vielen Faktoren abhängig. Und ich bin da, mir sind da alle Argumente bekannt, für und wider. Taktisch finde ich es einfach schwierig, das einfach so dicht gedrängt zu machen. Zumal, wie gesagt, das viel in die Ferien fällt. Ich will jetzt gar nicht da anfangen, dass es irgendwie hohe Temperaturen gibt und so weiter, dass wir auch, gerade wenn wir über 30 Grad spielen, drei Spiele haben, dass das extrem heftig werden wird. Wo man einfach jetzt in anderen Monaten viel entspannter runterspielen könnte. Aber gut, ich bin da nicht der Entscheider und das ist auch gut so. Aber es wird hart und ich hoffe, dass alle da gut aus der Saison kommen.
Was schlägst du denn vor, dass man Blindenfußball in die Halle verlagert? Ich war der Meinung, ich glaube in Kaiserslautern damals gab es mal so einen Spieltag aufgrund von Wetterkapriolen, dass der in der Halle ausgetragen wurde. Aber du hast ja angesprochen, aufgrund dieser hohen Temperaturen, ich erinnere mich definitiv da an Dortmund, die letzten beiden Jahre, wo es glaube ich 40 Grad in der Sonne war. Das war brechend heiß. Wie willst du da das entgegenwirken?
Naja, wie gesagt, das ist ja nun, da kann man jetzt ist es so, wie es ist, da kann man jetzt natürlich mit Pausen, mit Wasser und so weiter trinken, das ist ja alles, da kann man jetzt meiner Meinung nach nur, indem man halt Schattplätze anbietet, denn sozusagen für die Pausen und so weiter, das ist natürlich schon wichtig, dass man extrem wenig der Sonne ausgesetzt ist.
Ja, aber die Frage ist halt, willst du das jetzt in die Halle verlagern? Weil du sagtest,
gar nicht, aber was spricht denn dagegen, schon im April zu spielen und noch im September zu spielen, wo es bestimmt keine 30 Grad draußen sind?
Dieses Jahr kann ich dir die Frage beantworten, also hinsichtlich der EM, weil die EM ja am 15. losgeht bis zum 24.
Ja, das ist nachvollziehbar.
In den anderen Jahren habe ich keine Entscheidungsgewalt.
Genau, also ja, das muss natürlich mit der Nationalmannschaft abgesprochen werden, ist richtig, aber auch da sehe ich, wäre es theoretisch möglich, wie gesagt, Winter ist noch ein Thema für sich, wie du schon sagst, gab einmal Kaiserslautern, da ist es auch, da war ja Unmut weniger, dass es jetzt im Winter stattgefunden hat, sondern weil es einfach unter nicht standardkonformen Bedingungen stattgefunden hat, was den Blindenfußball angeht. Das war, glaube ich, da eher das größere Problem. Die Feldgröße war falsch sozusagen, war anders, es war Vollbande und so weiter. Da könnte man sich bestimmt ein paar innovative Konzepte überlegen. Ist, wie gesagt, ein Thema, was unendlich lang schon diskutiert wird. Ich weiß nur nicht, ob es unbedingt sein muss, dass wir in so kurzer Zeit in den heißesten Monaten alle Spiele bestreiten müssen. Da kann es auch andere Lösungen geben, meiner Meinung nach.
Das war ein tolles Schlusswort von dir, Lars. Und damit bedanke ich mich vorerst für diesen tollen Talk hier bei VOI, dem Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, wenn auch ihr, liebe Zuhörer, Lust habt auf tollen, attraktiven und spannenden Blindenfußball, kommt vorbei am 11. Mai in Stolberg auf dem Kaiserplatz, am 22. und 23. Juni am Zentrum für Hochschulsport in Marburg, am 20. und 21. Juli in der Derner Straße in Dortmund, am 10. und 11. August am Kreerwald in Stuttgart. Und wir wollen natürlich nicht den Finalspieltag in Saarbrücken am 31. August auf dem Tiblisser Platz vergessen. Und selbstverständlich, Lars kennt das Prozedere natürlich auch schon, die Spiele werden selbstverständlich live per Audiodeskription für die Zuhörer vor Ort und an den elektronischen Endgeräten beschrieben. Allerdings nicht mehr auf meinsportradio.de, sondern auf blindenfußball.net oder aber auch aufrufbar auf blinden-fußball.de. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich nochmals bei Lars Stetten, Spieler von der, jetzt nennen wir es mal so, SG PSV Köln Viktoria Berlin. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.